Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Hurra Hurra Podcast. Und normalerweise kommt ja an dieser Stelle das Intro. An dieser Stelle aber nicht, weil diese Folge etwas besonders ist. Und zwar ist diese Folge mit Alexander von Wegesack. Und Alexander von Wegesack habe ich während dieses Podcasts, wie das eben unter Corona und gerade mit Leuten, die sehr busy sind, eben so ist, vor Ort bei sich erreicht. Und er ist gewesen in Bois Boucher, das ist bei Limoges in Frankreich, weil dort die Bois Boucher Summer School ist und die er neben vielen anderen Sachen vorbereitet. Der Termin mit Alexander war knifflig zu finden, auf meiner Seite wie auf seiner Seite. Und irgendwie war die Internetverbindung schlecht, als wir miteinander gesprochen haben. Und deswegen ist alles manchmal ein bisschen rauschig, manchmal versteht man Sachen nicht. Und ich war hin und her gerissen, ob wir den Podcast jetzt senden wollen oder nicht. Und wir haben uns aber im Team entschieden, das zu machen, aber wir machen eben vorher diesen Disclaimer, weil er doch tatsächlich sehr interessant ist und das, was man versteht, wirklich gut ist. Wir können es aber auch verstehen, wenn jemand zwischendurch sagt, oh nee, das schaffe ich jetzt nicht. Dann ist es auch okay und an dieser Stelle ist es vielleicht so eine Art Triggerwarnung, schlechte Audioqualität. Versucht's nicht, entscheidet selber und seid uns bitte nicht böse, die anderen sind dann wieder Audioqualität, naja, so top, wie wir eben top aktuell sein können. So, und jetzt geht aber auch der Podcast los. Viel Freude. Ciao.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Das ist ein Podcast über Design und Designausbildung und in dieser Sommerfolge geht es auch um eine Sommerschule, eine Summer School und eine der bekanntesten, vielleicht auch relevantesten Summer Schools in Europa und zwar die Summer School in der Domaine Bois Boucher und dafür habe ich das sehr, sehr große Glück, Alexander von Wegesack als Gast heute hier zu haben. Ich bin in Halle, Alexander ist in Bois Boucher und vielleicht knistert es manchmal in der Leitung, damit müssen wir jetzt einfach alle leben. Und das sage ich jetzt schon mal einfach als so eine Warnung vorneweg und ich sage, hallo Alexander, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Ja, super. Alexander, du sitzt in Bois Boucher und in dieser Folge soll es ja natürlich auch darum gehen, wie das überhaupt entstehen konnte, dass es eine so relevante Summer School gibt mit so ein paar Fragen drumherum. Aber vielleicht erstmal zu deiner Person. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass man diesem Wikipedia-Eintrag, den es von dir gibt, nicht trauen kann. Ich würde das aber einfach mal kurz abfragen. Und zwar, hast du wirklich einen Schülerschnelldienst gegründet?
Der hat auch dazu geführt, dass ich aus der Schule flog, weil eben das in Deutschland beim Staat liegt. Und ich hatte Klassenkameraden, nicht Klasse, sondern auch aus anderen vom Gymnasium, überredet, dass wir zusammen Hilfsdienste in der Waldorf machen und damit uns etwas Taschengeld verdienen könnten. Wir sind Flüchtlinge, es ging es finanziell sehr schlecht und hatten also auch kein Taschengeld und das war eine Möglichkeit, eben Geld. Das lief auch fantastisch. Meine Mutter musste am Telefon zu Hause Sekretärin spielen, wir waren und die Aufträge annehmen. Aber eben, wie gesagt, dadurch, dass die Zeitungen viel darüber berichteten, meldete sich das Arbeitsamt in Nürnberg und hat unseren Direktor der Schule aufgefordert, mich wirkungsvoll zu strafen. Und das war die Entlassung. War es herrlich, für meine Eltern eine Katastrophe.
Was hat der Schülerschnelldienst eigentlich gemacht?
Kohlen aus dem Keller raufgetragen. Wir haben manchmal Einkäufe gemacht für ältere Leute. Wir haben geputzt. Wir haben vor allen Dingen, da wenig Aufzüge in den privaten Häusern nach dem Krieg gab, war es eben immer auch Transport von Sachen, die im Keller waren, wieder in die Wohnung sollten oder umgekehrt. Also all solche Arbeiten, die wir kräftemäßig noch leisten konnten, ohne uns kaputt zu machen, aber für ältere Leute unmöglich waren. Und das war eigentlich auf große Begeisterung gestoßen.
Und aber auch beim Nürnberger Arbeitsamt hat das für Stress gesorgt.
Ja.
Und dann hast du, so sagt es eben dieser ominöse Wikipedia-Eintrag, 1966 eine Galerie in Hamburg eröffnet. Die dann 1970 wurde, dann hast du sogar noch eine zweite Galerie gegründet, wo, und jetzt finde ich das sehr bizarr, schwarze Messen gefeiert wurden. Und da würde ich gerne schon mal wissen, was war denn da los in Hamburg zu der Zeit?
Ich hatte in Hamburg eine, das hieß Vanity, eine Galerie für gebrauchte Anziehsachen. Aber jetzt nicht die durchschnittlichen Sachen, sondern zum Beispiel von der Staatssicherheitspolizei in Frankreich wunderbare Lederjacken, die eben auch wurden, oder Kanalarbeiterstiefel aus Argentinien, die wie im Mittelalter bis um die Hüfte gingen, aus Leder und all solche Sachen. Also alles Dinge, die man nicht zum täglichen Leben unbedingt, aber die interessant waren. Und es fing dann, da wir an der in der Universitätsgegend lagen mit unserem Geschäft, sind sehr viele vom NDR zu uns gekommen und haben eben sich diese Sachen auch gekauft. Das funktionierte ganz gut und ich habe diese Dinge gefunden, Paris, auf dem Flohmarkt.
Wo in Paris?
In Paris auf dem Flohmarkt. Das ist ein ganz großer Flohmarkt, auf dem man Antiquitäten, aber genauso auch Bücher oder eben Kleidungsstücke und so etwas fand. Und da wurden eben von den meisten Behörden, Polizeibehörden oder so, wo Uniformen getragen wurden, die wurden eben irgendwann verändert und dann wurden die verkauft. Und da ging ein großer Teil wahrscheinlich dieser Dinge auf den Flohmarkt, weil man dessen die privat verkaufen konnte.
Woher kommt
eigentlich
diese...
Nein,
meine Frage ist, woher kommt eigentlich diese Verbindung zu Frankreich? Also du bist ja dann auch 1977, so sagt es dieser Wikipedia-Eintrag, nach Frankreich gezogen und hast vorher schon in Paris auf dem Flohmarkt Sachen gekauft, um die in Hamburg zu verkaufen. Wo kommt diese Connection her?
Ich bin mit Freunden relativ früh nach Paris. Und zwar war ich erst in England, um einen Englischkurs zu machen. Und das klappte richtig. Und dann habe ich mich entschlossen, ich fahre jetzt nach Paris und habe meinen Eltern kurz Bescheid gesagt. Das hätte in England nicht so richtig geklappt und ich wäre jetzt in Paris. Damals gab es ja nicht Handys oder irgendeine Telefonverbindung, sondern Postkarten oder Ähnliches. Und fand Paris ungeheuer und bin dann mit meinem ersten Auto, ich hatte in Ägypten einen Führerschein gemacht, ich hatte also mit 14 Jahren einen Führerschein, einen ägyptischen Führerschein, mit dem ich fahren durfte. Und hatte einen Mercedes, aus der, der auch von, ich glaube, vom Grenzschutz so ein, der sah aus wie ein deutscher Militärwagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und damit waren wir dann häufig, da konnte man auch nachts übernachten in dem Auto und das ging eigentlich ganz gut. Ich war begeistert von Paris.
Ja, das kann ich verstehen. Und dann bist du nach Frankreich gezogen, richtig?
Ja, das ist aber dann etwas später. Das ist also, ich bin 60er Jahren, ich war 68 auch in Paris, als diese großen Studentenunruhen und Proteste und habe da eben sehr viele Freunde kennengelernt, auch hauptsächlich Künstler in Frankreich und bin dann in Hamburg, habe ich in einer alten Fabrik gelebt, in Altona. Da gab es eine andere Fabrik auch, die wahrscheinlich jetzt immer noch existiert. Die war sehr, da hat man eben populäre Musik gespielt, aber da war also, das war alles sehr zivilisiert. Und in der Fabrik, in der ich war, haben wir eben auch in einer Kommune zusammengelebt und aber Theater gemacht. Um das Ganze zu finanzieren, haben wir erst am Wochenende eine Diskothek gerichtet und das als Club deklariert, was natürlich dann oft dazu führte, uns lief sehr gut. Und wir konnten eben Theater machen. Zu der Zeit gab es ein Haus in London, die auf einer ähnlichen Basis Theater machten. Dann gab es ähnliche Institute, Theater Soleil, dann in Paris. Aber in New York gab es sehr viele solcher Gruppen. Und die kamen, von denen kamen einige, wohnten bei uns 2-3 Monate. Wir zeigten, was wir an Stücken bearbeitet haben. Und dann haben wir gemeinsam was Neues gemacht. Da kam bis zur japanischen traditionellen Pantomime und also das alle auch eben sehr von Indien beeinflusst, Psycho-Gruppe, die eben Musik beinhalteten und auch Auseinandersetzung eben mit dem gut diesen verschiedenen Ländern. Und das lief eigentlich sehr gut, wurde 2-3 Monate von der Polizei geschlossen, weil wir eben keine ordnungsgemäß angemeldete Institution waren. Außerdem waren wir direkt gegenüber einer Kirche und die Kirchgänger so begeistert, wenn am Sonntagmorgen bei uns dann noch Musik vielleicht tönte oder Menschen auf der Straße sich laut unterhalten haben oder gesungen haben, ich weiß es nicht. Das wurde immer geschlossen, teilweise wurde immer einen Monat später uns wieder die Erlaubnis gegeben, weiterzumachen. Ich habe dann erst endlich aufhörte, und das war, muss so sein, ich glaube, 74, dass der Richter, der über solche Schließungen und so etwas verantwortlich war, für meinen Namen, also V, dass der bei uns sehr häufiger Gast und das eben sehr gut fand, Wir hatten auch Fernsehsendungen bei uns, also auch das Fernsehen hatte keine Probleme mit uns. Die Administration sah das etwas anders. Und ich bin dann zu der Zeit nach Spanien gegangen und habe dort, und zwar gab es eine Anfrage von Alvaro Domecq, das ist ein Großseeproduzent und einer dieser Familien, die in Andalusien eben auch die Stiere züchten, Weingüter haben und ähnliches. Und der hatte gelesen, dass ich immer im Sommer 3 Monate mit ein, zwei Freunden auf Pferden durch Andalusien ritt. Und fand das für mich, ob ich das nicht aufbauen könnte als ein touristisches Programm. Und das habe ich gemacht. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil Andalusien wunderschön ist und ideal. Damals gab es weniger Zäune, man konnte also wirklich querfeldein durchs ganze Land reisen und in kleinen abgelegenen Dörfern dann übernachten, entweder in der Scheune oder es gab ein paar Zimmer oder das war alles sehr, sehr einfach. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht und bin dann nach Frankreich gegangen, um etwas Ähnliches zu machen, aber eben nicht pro Person ein Pferd, sondern ein Pferd für 10 Personen. Das heißt, ich habe mit einem Charron, das ist einer, der eben Pferde, Gefährte baut, bei dem gelernt, alte Modelle ums Charrett. So nennt man das. Das sind einachsige Wagen, in denen konnten 8 bis 10 Personen sitzen. Sind wir 300 Kilometer an der Küste entlang oder 200 Kilometer an der Küste zwischen dem Atlantik, also nördlich von Biarritz, wunderschön ist, ganz kräftig, große Sandstrände und sofort hinter dem Strand große Pinienwälder. Also eine landschaftlich wunderbar und dann so 2-3 Kilometer entfernt vom Atlant, dann Süßwasserseen. Und wir sind zwischen diesen Seen und dem Atlantischen Ozean dann Wochen unterwegs gewesen. Und das funktionierte auch sehr gut. Und ich habe in der gleichen Zeit eben angefangen, die Möbel, ich hatte Buchholzmöbel eben in Andalusien gefunden, weil die Spanier die ersten waren, die von Tonet nach der großen Ausstellung in London 1851, der Weltausstellung, der ersten großen Weltausstellung, da war Tonet auch und hatte wunderbare erste Schichten verleimte Stühle und hauptsächlich Stühle erstmal gezeigt. Die nächste war 59, soweit ich mich erinnere, und da waren auch schon mehr Gebrauchsmöbel. Also die ersten waren wirklich wertvolle und sehr gearbeitete, laminierte Objekte. Und dann 59 begann bereits sehr aktiver Handel mit diesen Möbeln und die Spanier waren mit die ersten in Europa Möbel importierten. Dann hat, und zwar, weil sie so leicht sind, man konnte, Spanien ist der Kälteunterschied zwischen der Nacht und zwischen dem Tage eben doch sehr groß, sodass man abends reintrug und morgens wieder raustrug auf die Terrasse oder in den Garten. Und das war mit diesem leichten Bug eben sehr einfach. Daraus ergab sich aber später, bei jeder Weltausstellung hat sich das weiter, dieser Erfolg der Bugholzmöbel. Und dann war eben auch der Export vor allen Dingen nach Amerika. Und da gingen dann diese Verleimungen eben durch die Hitze und Feuchtigkeit bei dem Transport. Und Tonet hätte beinahe pleite gemacht mit seinem ganzen Unternehmen, weil schnell eine Lösung finden konnte, wie man das Holz eben nicht einzeln mit in Schichten verleimt, wie man es als volles Holz biegen kann. Das war der größte Erfolg an diesen Möbeln. Das gelang ihm nach ungefähr 2-3 Jahren. In der Zwischenzeit hatte zum Beispiel auch Deutschland angefangen, die sehr erfolgreichen Tonet-Modelle in Eisen nachzubauen. Also die Cafés haben, da findet man heute noch Cafés mit Gärten, die eben diese Metallstühle haben, und die haben die gleichen Orne und Dekors von Tonet übernommen. Und das war eben dann, ist es über das Ausprobieren gelungen, einen Prozess zu finden, der das solide von Holz erlaubt, aber auch so, dass das Holz danach diese Biegung beibehält und nicht wieder aufspringt. Mhm. Das war auch der Grund, weshalb ich angefangen habe, eigentlich mich nachher zu interessieren für diese und immer neugieriger wurde über die Entwicklungsgeschichte industriellen Prozesses im Möbelhandwerk.
Und ich muss jetzt hier mal einen großen Sprung machen, und dann warst du plötzlich Museumsdirektor bei Vitra und hast sozusagen über diese Tonet-Möbel eine Designkompetenz entwickelt und konntest dadurch auch Design in seiner Sache einschätzen.
Das ist wirklich ein großer Zeitsprung von ungefähr 10 Jahren. Diese Tonet-Sache hatte mich eben sehr interessiert, und ich bin dann in diese Länder, auch zu den Fabriken, was damals zur kommunistischen Zeit noch strengst verboten war für Ausländer. Das hat aber geklappt. Gefunden. Ich habe immer mehr Informationen über die Geschichte gefunden, habe mein erstes Buch über Tonet gemacht, nicht die Geschichte so, wie die Firma sie darstellte, sondern auf der Basis von Wirklichen bei Zeitungen damals und so weiter. Dann kam ein Stahlrohrbuch raus, weil es über Möbel aus Stahl überhaupt keine Unterlagen gab. Und ich hatte aus Polen und eben dort diese ganzen Tonet-Stahlrohrkataloge für die Produktion damals auch gefunden und bekommen. Und habe gleichzeitig aber Ausstellungen, zum Beispiel die Eröffnung vom Musée in Paris. Da waren 13 Ausstellungen, und eine war eben über Tonet, diese Entwicklung Tonet, die hatte ich gemacht. Andere auch im Centre Pompidou mitbearbeitet. Also es gab schon einen gewissen Anlauf. Bin dann eben auch nicht bei dem Tonet Buchholz oder Stahlrohr stehen geblieben, sondern habe mich wirklich in all die Techniken oder die Materialien, die neu entwickelt wurden, die gerade die industrielle Fertigung Also die Lamination war ja schon ein erster Schritt, aber dann kam eben nachher das Biegen und dann das Reimen großer Flächen, Sperrholz und so weiter, Leimbinder, die großen Balken für die Konstruktion von Gebäuden. Also das hat mich immer mehr interessiert. In Amerika habe ich zuerst Ausstellungen gemacht über diese Tonet- und Stahlrohr, weil das eben der Beginn dieser Industrieproduktion war und Möbel einfach ein ideales Transportmittel sind, um so eine Geschichte zu erzählen. Jeder sich kompetent fühlt, über einen Stuhl etwas zu sagen, ja oder nein, was er gut findet und was nicht. Das ist bei Lokomotive oder bei einem komplizierten anderen Objekt eben was ganz anderes. Und da, das hat mir interessiert, diese Geschichte weiter zu verfolgen und eben darüber Ausstellungen zu machen. Und das hatte ich da 2,5 Jahre lang gemacht mit Neiman Marcus, einer der großen Warenhäuser. Das lief sehr erfolgreich. Und dabei lernte ich den Billy Wilder kennen in Los Angeles. Das war 1991. Und der hat mich dann mit dem Eames-Büro, mit Ray Eames-Büro in Verbindung. Und ich habe dann mit Ray Eames meine erste große Ausstellung in Amerika über dieses Thema gemacht, die in 10 Museen gezeigt. Dann kam der Sprung. Ich habe einen Teil meiner Buchholz-Sammlung an das Wiener, an das österreichische Kultusministerium und an das Historische Museum in Wien verkauft. Und davon wurde hier diese Domäne gekauft. Und mit dem Moment, wo ich den Kaufvertrag unterschrieben, einziehen wollte, sind Squatter einbezogen, also Besetzer. Und ich musste 3 Jahre warten. Ich war ziemlich verzweifelt, weil ich auch kein Geld hatte. Und Ray Eames anrief und fragt sollte. Und die sagte mir dann, du solltest den Rolf Fehlbaum, den Eitra, anrufen, mit dem arbeiten wir. Und der würde sich bestimmt sehr interessieren, eine Sammlung aufzubauen. Auch so passierte es. Ich habe Rolf Fehlbaum angesprochen und dann hat er auch einige Stücke aus meiner Sammlung, sodass ich mich wieder bewegen konnte. Ich hatte einfach kein Geld mehr. Und als ich die Möferte, fragte er mich eben, ob ich Lust hätte, eine Sammlung aufzubauen. Und erklärte ich jetzt schon für mich gemacht. Ich habe es für andere Museen auch zum Teil gemacht. Es würde mich nur interessieren, wenn ich auch mit dieser Sammlung arbeite und die Ausstellung machen kann, die ich gerne machen möchte. Und da sind wir erstaunlicherweise sehr schnell übereingekommen, dass es gibt 2 Konditionen. Ich dürfte das Niveau von der Qualität von Vitra nicht unterschreiten und schnell wie möglich das Ganze selbst finanzieren. Also eine Autofinanzierung erzielen. Das hatte ich gehofft, eben zu erreichen. Das andere mit den Ausstellungen, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Auch mit einer Sammlung, das hatte ich nun für andere auch schon gemacht. Und so fing das an. Und ich hatte eigentlich vollkommen freie Hand, solange ich das Geld immer von außen finden konnte. Der Vitra-Ausgab war immer sehr, sehr begrenzt und hätte nicht all diese Erweiterungen erlaubt. Aber Es hat dann Gott sei Dank geklappt und ich habe das 23 Jahre, das ganze System des Museums, dass wir große Wanderausstellungen machen, weil diese Eigenfinanzierung nur über die Wanderausstellungen möglich war. Und ja, eben auch ein Verlag und all diese Sachen aufgebaut.
Ich muss da mal kurz eine Frage stellen. Und zwar, man muss die auch nicht beantworten, aber wo kam denn das Geld her, dass du überhaupt diese ganzen Möbel, überhaupt diese Sammlung zu Beginn aufbauen konntest?
Ja, also nach der Factory, da während der Zeit verdienten wir ja durch diese Diskothek. Danach habe ich eben angefangen, diese Buche, die ich in Spanien gefunden hatte während des Reitens und da auseinandergenommen habe und hinten immer auf meinen Sattel gesteckt habe, die habe ich restauriert, habe dann einige verkauft, um die Sammlung zu verbessern. Aber in der Zeit kosteten solche Buchholzmöbel 4-5 Mark ein Stuhl. Okay. Das waren Beträge, die großartig waren. Die Stahlrohrsachen, ich habe meine ersten Standard-Stahlrohrmöbel, da habe ich dann vielleicht 800 Mark zahlen müssen, das habe ich dann abgezahlt, das schon ein größerer Betrag für mich war natürlich. Aber das war damals, sammelten die Leute vielleicht Barockmöbel, Biedermeier, aber nicht industrielle Möbel. Und das fing dann erst an, dass ich eigentlich gut bezahlt wurde, als ich in Amerika gearbeitet habe. Und das war beinahe 10 Jahre.
Aber kannst du es nochmal sagen? Vielleicht ist mir das nicht gerade klar geworden. Wo hast du gearbeitet in Amerika? Mit Ray Eames zusammen? Hast du Ausstellungen gemacht? Oder was war die Arbeit in Amerika?
Folgendes. Ich habe eben eine Zeit lang mit großen Warenhäusern wie Neiman's oder Lord & Taylor, die aber dafür bekannt waren, gute Ausstellungen zu machen. Die machten auch Ausstellungen mit MoMA. Also das war nicht irgendeine blödsinnige Promotion oder so etwas. Es war eine gute, recherchierte Ausstellung. Das habe ich gemacht und da wurde ich gut bezahlt. Auch bei Neiman Marcus, für die habe ich 2,5 Jahre gearbeitet. Und in der Zeit, als ich für Neiman Marcus in Los Angeles und San Francisco war, da ich eben dann mit der Ray Eames einen sehr engen Kontakt erhalten durch ein angestellt hatte, eine große Ausstellung über eben das industrielle Design zu machen. Und die American Federation hatte relativ kurzfristig auch positiv reagiert, Smithsonian auch, die staatlichen Museen, und haben mir angeboten, diese Ausstellung mit mir zusammen zu machen. Nur, die gingen davon aus, dass mein Geld verdienen würde, und das konnte ich eben nicht mehr. Ich musste dann nach Europa wieder zurück, und diese erste Ausstellung auch zu Ende geführt worden mit einem amerikanischen Kurator. Kurator. Aber ich habe dann danach weiter Ausstellungen eben hier auch mit dem Auswärtigen Amt vor allen Dingen gemacht. Eine große Tournet-Ausstellung, die durch ganz Osteuropa reiste. Und die amerikanische Ausstellung, die hat das auch mitbezahlt.
Aber dann lass doch nochmal über Bois Boucher reden. Und dann hattest du die Squatter wandern raus und dann hast du angefangen, dort schon Kurse zu machen, oder?
Nein, da gab es also nun eine sehr intensive Woche. Das war im November 1989, dass nach 2,5 Jahren Bobichet von der Gendarme befreit wurde. Die haben die Scott da rausgeschmissen, nachdem die ich auf lokaler Ebene, auf Land, auf regionaler und staatlicher Ebene die Prozesse gewonnen hatte gegen die Scotter. Und die wurden rausgesetzt. Wir konnten also dort. In der gleichen Woche wurde aber auch das Vitra Design Museum eröffnet. Und in der gleichen Woche fiel die Mauer in Berlin. Das waren also sehr erfreuliche Anlässe in jeder Richtung, auch meiner Aktivitäten.
Und dann begann schon die, erzähl mal bitte, wie ging das los, dass du da wirklich Designerinnen und Designer rangeholt hast, um mit denen diese Projekte in Boisbuchet, in dieser Summer School zu machen?
Ja, es war, natürlich hat das Zusammenspiel von dem Vitra Design Museum in Weil am Rhein und in Frankreich auf dem Land Natur zu arbeiten im Design, das hat sich sehr, sehr gut ergänzt. Entweder kamen die Leute, die Interessenten oder die jungen Designer über die Universitäten zu uns hier nach, oder wir haben sie eingeladen, mit ihnen Ausstellungen im Vitra Design Museum zu machen. Am Anfang gab es da sehr viele Bedenken von den meisten anderen Museen. Das ist ein Museum von einem Industrieunternehmen, die eine reine Promotion. Das kann man doch nicht so ernst nehmen, dass da diese Ausstellungen haben reine Werbezwecke. War am Anfang sehr schwierig, das Museum aus dieser Situation herauszubringen. Ich hatte deshalb mit Vitra vereinbart, wir zeigen keinerlei Produkte von Vitra, die jünger sind als 25 Jahre. Wir machen also nicht Werbung für die Produkte von Vitra, sondern wir machen das von anderen Firmen. Tonet Cassina, wir haben eine große Corbusier-Ausstellung gemacht, wir hatten alle möglichen anderen Themen, aber Bernard Panton war dann das erste Thema, was auch bei Vitra eben eine Bedeutung spielte und dann die Ausstellung und so weiter. Aber für die Eames-Ausstellung haben wir zum Beispiel die Library of Congress in Washington als Partner gehabt. Insofern war das Vitra Design Museum, würde ich sagen, nach 10 Jahren bestimmt als selbstständige Institution und reine Museumsinstitution und nicht Promotion angesehen. Sonst hätten die auch nicht unsere Ausstellung übernommen.
Ja, und die, aber in Boisbuchet haben dann schon Leute gearbeitet zu der Zeit?
In Boisbuchet habe ich am Anfang, musste ich in Ordnung bringen. Wir haben damals Studenten aus Kiew, aus Vilnius, Uman in der Ukraine gebeten, einmal hierher zu kommen und uns in der Landwirtschaft zu helfen. Mit uns die Gebäude wieder erstmal so herzurichten, dass wir sie für Unterkünfte und so weiter hier für die Work benutzen konnten. Und das ging bestimmt 4-5 Jahre so. Und wir haben Mühle unten am Fluss, die ziemlich zerfallen war, mit der Technischen Hochschule von Kiew. Die kamen erst im Herbst, Sommer wiedergekommen, hatten zwischendurch die Zeichnungen gemacht Und die haben die ganze Mühle wieder vollkommen aufgebaut, wie sie früher mal war. Und dann war die große Landwirtschaftsuniversität Uman in der Ukraine auch eine der zwei besten Landwirtschafts- oder Agraruniversitäten in der Sowjetunion. Und für die Professoren war es eben interessant, hier überhaupt ins Ausland zu können. Und die hat das Geld, meistens auch nicht die Erlaubnis, aber für solche Sachen ja. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben dann, sagen wir mal so ab 95, die ersten Workshops waren im Vitra Design Museum. Außerhalb des Museums, aber das war, ich glaube, 1990, 91 und 92 haben wir dort Workshops angefangen, aber immer mit dem Vorhaben, sie dann, wenn in Bois-Bûcher alles einzeln brauchbar ist für diese Unterbringung und für das Arbeiten, dann siedeln wir das um. Und das geschah mit einer Pause, ich glaube von anderthalb Jahren, 1995, haben wir dann mit dem richtigen Betrieb hier angefangen. Und dann relativ schnell bis zum Jahr 2000 auf ungefähr 300 bis 400 Teilnehmer pro Sommersaison gekommen. Und die kamen auf die Welt.
Das finde ich ja total beeindruckend, dass die tatsächlich von überall kommen. Ich habe mal so ein bisschen so in meiner, so bei den Studierenden.
Das lag an unseren Wanderausstellungen, die natürlich auch überall in der Welt sind. Und das passte sehr gut zusammen.
Und ich habe mal so ein bisschen nachgefragt, auch bei Leuten von Studierenden, aber eben auch, ich sag jetzt mal so, den Menschen so in meinem Alter. Und von denen war mal jemand zu Gast und hat mal geguckt zu den Endausstellungen, aber niemand war so richtig da, weil vielleicht ist das auch so eine, ich komme ja so aus dem Osten, für uns war das immer sehr teuer. Also ich habe das auch immer so gesehen, über 1000 Euro oder wie viel Mark das damals, also nee, Mark war das noch nicht mehr, da war ich noch nie geboren, aber die, oder zumindest nicht für das Design so da. Aber ich fand das immer sehr, sehr teuer. Jetzt, wenn ich jetzt natürlich drauf schaue, machen die Preise alle total Sinn. Aber wodurch trägt sich die Domäne Bois-Bûcher? Durch diese Summer Schools oder habt ihr noch andere Einnahmen, mit denen ihr agiert?
Nein, das war unmöglich. Wir haben angefangen, ich weiß nicht, mit 30 Euro für eine Woche. Alles inklusive, also Essen, Wohnen, Material und Designer. Also das war teuer. Das war, die Amerikaner lachten also über solche Preise. Die hatten, zu der Zeit kostete das 1.800 in Amerika Veranstaltungen. Also nur in Deutschland sind die meisten, oder in Europa die meisten, nicht, dass man für eine Ausbildung bezahlen muss. Vor allen Dingen hier in Frankreich ist es überhaupt nicht leer. Wir sind dann, unser Preis lag vor der Covid bei 945. Aber auch das ist für eine Woche mit Designern, die aus der ganzen Welt kommen, ob das ein Alvaro Siza war oder Shigeru Ban oder all die großen Architekten, Michele De Lucchi, Andrea Branzi, die kamen, sehr wenig bezahlt. Die bekamen 1.000 Euro oder Mark für eine Woche und mussten nach ihrer Reise bezahlen. Also die haben nichts verdient daran. Aber sie konnten mit ihrer Familie kommen. Und das war, glaube ich, ein entscheidender Grund, dass sie Ferien und Arbeit zusammen unter einen Hut bringen konnten und auch mal ihren Arbeitsprozess richtig erleben konnte. Also das hat immer sehr gut funktioniert. Wir haben eigentlich keine Probleme gehabt, Designer zu finden. Das war diese Wechselwirkung Museum und Bobichet eben.
Mhm. Aber ich muss trotzdem noch mal fragen, dieses große Gelände mit den vielen Nebengelassen und den Gebäuden und das muss ja alles instand gesetzt und instand gehalten werden. Wodurch wird das denn finanziert?
Also bei den Workshops haben wir versucht, die 2 Monate, in denen die stattfanden, laufenden Kosten, aber nur die laufenden Kosten für den Workshop, dass das sich trägt. Das hat nicht immer funktioniert. Und die 9 Monate oder 10 Monate, die restlichen, mussten wir uns finanzieren. Aber ich bin sehr gut honoriert worden bei Vitra, weil ich eben nicht nur das Museum entwarf, das ganze Konzept und eben aufgebaut habe, sondern weil ich es auch finanziert habe mit. Da kam ein Teil von Vitra, aber der größte Teil kam von uns. Unsere Miniaturen haben nach dem 3. Jahr der Einigung jedes Jahr weit über 1 Million reine Einnahmen eingebracht. Also das war dann, und dann bin ich eben auch gut honoriert worden, ja. Und davon konnte ich ja eben einen weiteren Teil der Gebäude verbessern, renovieren, ausbauen und so weiter.
Das ist sehr interessant.
Ging immerhin ungefähr 18 Jahre, dass das so lief.
Was ist deine...
Ich habe aber die letzten 10 Jahre habe ich dann eben in anderen Ländern auch Biennalen mitgemacht und das organisiert und so weiter. Dhabi, die große Kunstfestival und solche Sachen gemacht.
Wenn du, oder andersrum, ich frage es mal so, eine Summer School hat ja ist ja ein Ort der Gestaltungsvermittlung. Wenn du jetzt als Organisator oder auch Mensch dahinter mal sagen müsstest, was ist eigentlich dein Antrieb, das zu machen? Also worum... Also das ist, objektiv drauf geschaut, macht das alles total Sinn. Ne? Aber jetzt nochmal vielleicht, was ist denn eigentlich dein persönlicher Antrieb, diesen Aufwand jedes Jahr wieder zu betreiben, um wieder neue Leute als Workshopleiterin, als Gäste dazu zu holen? Was treibt dich da an?
Ich hatte ja erwähnt, dass ich sehr früh von der Schule abgehen musste, dass ich eine mangelhafte Schulausbildung hatte. Das war immer in meinem Kopf auch ein Handicap. Ich habe in dieser Factory mit dem Theater, wo wir alle Fantasien ausspielen, wo wir die Inszenierung bauen konnten, so wie wir wollten, oder da habe ich gelernt, wie man zum Beispiel Ausstellungen fokussieren und ausrichten muss, eben um ein größeres Publikum zu interessieren. Wir haben im Vitra Design Museum immer gesagt, auch die schwierigsten Themen müssen so ausgedrückt werden, jeder sie verstehen kann. Sonst erfüllen wir einfach nicht unsere Arbeit. Da habe ich wahnsinnig viel mit den ganz verschiedenen Berufen oder Tätigkeiten, die ich gehabt habe, gemerkt, es kommt nicht nur auf diese Stellung an, sondern es kommt darauf an, neugierig zu sein und das Durchhaltevermögen hat, diesen Träumen nachzugehen. Aber wenn man nicht anfängt zu träumen und Fantasien entwickelt, dann kann kaum irgendetwas entstehen, was dann auch wirklich reifen kann, was man ausprobiert, möglichst schnell lernt und dann eben auch davon kann neue Projekte entwickeln kann. Und diese ganze Erfahrung wollte ich weitergeben an junge Generationen und vor allen Dingen an die Leute, die am Anfang in unserem System in Europa einfach nicht mitkommen. Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie anders funktionieren. Der ganzen Entwicklung von Ideen und Arbeit und so weiter. Das haben wir gesehen, das ist natürlich auch anthropisch zum Teil. Wir haben aber gesehen hier, wie viele Leute selbst nach einer Woche hier die Fantasie entwickeln konnten und dann am Ende der Woche sollen sie ja ein dreidimensionales Objekt zeigen. Und zwar sollten sie zeigen, was ihre Vorstellungen sind. Und es geben das kann nicht perfekt sein. Das ist kein Industrieprodukt oder so etwas danach. Aber Fantasie illustrieren mit einem dreidimensionalen Objekt. Und das hier im Zusammenhang mit allen Kulturen aus Indien, aus Pakistan, aus Taiwan, wir haben sehr viele Asiaten, diese Mischung ist ein weiterer Teil, wo man wirklich praktisch andere Annäherungsformen lernt. Zum Beispiel, wenn ein Miner seinen Plan am Montagmorgens den Studenten mitteilt und die dann anfangen, das umzusetzen, häufig erlebt, dass 2-3 Stunden später jemand aus Deutschland bei einem Taiwanesen oder Koreaner oder Bolivianer hinguckte, was der machte, sagte, aber sag mal, ich glaube, du hast nicht verstanden, was der Designer uns erklärt hat, was wir machen sollen. Und der andere guckt dann auf diese Arbeiten des Deutschen oder Europäer und sagt, doch, das sehr gut verstanden. Du hast das nicht verstanden. Und dann gibt es eine Diskussion über Werte, über Annäherungsformen, was man erwartet auch von Objekten und all diese ganzen Dinge, die wir untereinander als selbstverständlich voraussetzen. Aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, ganz andere Einsichten bekommen können. Und dieser Austausch mit all diesen Kulturen, die manchmal etwas Zeit brauchen, um wirklich aus sich herauszukommen und gehen, aber diese Praxis vermischt oder zusammengebracht mit den Unterhaltungen, am Anfang war auch Englisch immer schwierig für die Asiaten, heute ist das kein Problem mehr, aber das hat dazu geführt, wir haben nach 30 Jahren, wir machen das jetzt 31 Jahre, wir haben sehr viele Kinder von ehemaligen Teilnehmern hier auf der Schule zu uns geschickt werden und nicht nur einen Workshop machen, sondern vielleicht 3 Monate uns helfen als Staff-Member. Und finden immer mehr Designer, die früher als Partizipant, als Teilnehmer waren, heute als Designer Unterricht bei uns geben. Auch Bekannte, Martin Bass und ich weiß nicht, Sigar Heimes und Chaim Hayon und also haufenweise Leute.
Wundervoll.
Wie?
Ich habe gesagt, das klingt ja total wundervoll. Also ich finde den, so wie du das beschreibst, wird der Wert nochmal ganz anders deutlich von dem, was ihr da macht.
Ja, ich glaube, Christian, es gibt diese drei, wenn die meisten Menschen, die einen Workshop zur Erweiterung ihres Wissens an der Universität oder schon im Beruf gehabt haben, wahrnehmen wollen, buchen in der Stadt, mögst du weit entfernt von ihnen einen solchen Kurs und machen den dort. Und es ist hauptsächlich nur diese Form der Aufnahme. Wenn Sie aber aufs Land gehen, das Land steht nicht für Industrie, das steht nicht für all diese, für Craft, ja, für Craft schon, aber für Design nicht. Wenn Sie aufs Land gehen, bedeutet das wirklich ein Bedürfnis oder ein Interesse. Der nächste Filter ist, Sie teilen Raum mit anderen. Sie wohnen mit anderen zusammen im gleichen Zimmer. Heute, die meisten jungen Generationen sind das nicht gewohnt. Die haben zu Hause ihr eigenes Kinderzimmer gehabt. Die haben nie ihre Zimmer geteilt. Und der dritte Filter ist eben der Grund, weshalb sie kommen, kreativ Gegenstände zu entwickeln und so weiter. Das sind drei richtungsweisende Absichten, die eben dann doch zu einem besseren Verständnis untereinander führen. Also wir haben so gut wie nie irgendwelche Auseinandersetzungen, sondern mehr einen permanenten Prozess, wo man sich auch am Tisch häufig die Plätze wechselt, um mit anderen zu reden. Und wir haben durchschnittlich immer 60 Personen hier, von drei verschiedenen Kursen. Und da gibt es eben nicht nur die Teilnehmer, die jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeinen Stuhl, eine Lampe, ein Industrieprodukt machen wollen, sondern da sind die Landschaftsdesigner, Szenografen für Filme, für Theater, für Ausstellungen, alle von allen Disziplinen gemischt und häufig kommen die dann auch rüber in die anderen Workshops, um dann mitzumachen, weil das eben ihren Blick auf ihre Art erweitert.
An dieser Stelle würde ich sagen, es ist ein großartiges Schlusswort. Jetzt haben wir über Erich Diekmann nicht mehr sprechen können, weil wir vorher über so viele andere Sachen gesprochen haben, aber dann müssen wir das einfach ein andermal wiederholen, wenn es vielleicht nicht so stressig ist bei euch in Boisbüchet mit den vielen Sachen, die da gleichzeitig stattfinden. Alexander, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Zuhörenden. Wenn hier manchmal die Leitung so weggeknackst ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Liegt bestimmt entweder an der Burg Giebichenstein und dem Netz hier oder vielleicht ist es dann doch ganz schön weit bis nach Boisbüchet aufs Land und da ist alles noch so dezentral, dass das Netz nur so halb gut ist. Wer weiß.
Aber ich möchte nicht nur dich einladen, sondern jeden, der sich da fühlt. Sie können zu uns kommen und sich das ansehen und weiterreisen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Oder eben häufig kommt es auch, dass Ehepaare kommen und einer ist nur interessiert, die bleiben dann 1-2 Tage, kommen dann nach ihrem Urlaub wieder zurück und hängen eine Woche an oder so etwas. Also keine Scheu, sind zu finden, 1,5 Stunden von Paris entfernt mit dem TGV nach Poitiers. Und dann holen wir dort die Gäste. Also das ist relativ einfach. Man kann auch über London, Stansted, direkt nach Limoges fliegen. Dann holen wir dort die Leute. Das ist für viele die billigste Form. Aber es ist sehr einfach, uns hier zu erreichen.
Klasse, super. Vielen Dank. Ciao.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.